Eigentlich will er sie ja umbringen. Aber sie ist eine zu gute Liebhaberin. Ja, sterben muss sie trotzdem, denkt sich der Alois, wenn gerade einmal nicht die Hormone die Kontrolle übernehmen. Und als er dann zur Tat schreitet, gelingt ihm gar nichts. Seine arme Geliebte merkt nicht einmal, dass sie gerade umgebracht wird. Willkommen beim Mörderisches Österreich, dem preisgekrönten Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Bevor wir uns heute in die Schweiz, nach Südtirol und nach Innsbruck begeben, ein bisschen Hausmeisterei. Wie ihr wisst, mache ich schon seit vielen Monaten YouTube-Videos und vielleicht wundert ihr euch, warum diese Videos eine Woche nach dem Audio-Podcast erscheinen. Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist für Kanalmitglieder. Also es gibt tatsächlich Leute, die dafür bezahlen, dass sie mein Gesicht und mein sexy Hawaii-Hemd sehen. Ja, und die kriegen die Videos gleich und eine Woche später werden sie dann für alle freigeschaltet. Ob mein Gesicht und dieses unglaublich geschmackvolle Hemd eine extra Gebühr wert sind, liegt natürlich im Ermessen jedes Einzelnen. Noch habt ihr die Chance, nämlich am 26. Juni 2026 nach Dreiskirchen zu kommen. Da findet nämlich der nächste Live-Podcast statt, und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei Möllersdorf. Es gibt einen mörderischen Streifzug, so heißt das, durch die niederösterreichische Stadt, und wir nennen das Ganze originellerweise Mörderisches Dreiskirchen. Ich weiß, damit habt ihr nicht gerechnet, mit diesem Ausbund an Originalität. Kommt zahlreich, der Eintritt ist frei, wäre noch nett, wenn ihr mir kurz Bescheid sagt, damit ich dem Veranstalter, also der Staatsgemeinde Dreiskirchen, mitteilen kann, wie viele Leute ich so circa mitbringe. Außerdem muss ich euch noch eine kleine Episode erzählen, was mir unlängst im Zusammenhang mit St. Pölten passiert ist. Wir arbeiten hier ja ordentlich und ich will ja jetzt nicht nur Hass auf die niederösterreichische Landeshauptstadt verbreiten, ich will ja begründen, warum die Stadt diesen Hass verdient. Also habe ich was gemacht, wir leben schließlich im Jahr 2026, ich habe eine KI gefragt, warum man St. Pölten hassen sollte. Und dann kam dann so ein typischer Blabla-Text raus, so mit, ja, die meisten Leute machen sich über St. Pölten lustig, weil die kommen aus Wien und dann kommen sie nach St. Pölten und wundern sich, dass da nichts los ist. Blablabla. Aber, dann hat die KI gesagt, aber, da gibt es so einen Podcast, der genau über die Abscheulichkeit von St. Pölten berichtet. Und es war Mörderisches Österreich, das auch gleich mal als Quelle verlinkt wurde. Ja, danke für nix, so kommt die Recherche nicht weiter. Aber ich feier's trotzdem. Und bevor wir uns nach Davos und Innsbruck begeben, erzähle ich euch noch etwas von meinem Sponsor Holy. Wenn man im 19. Jahrhundert in Österreich etwas leuchtend Grünes in seinem Heferl gefunden hat, dann war das meistens Arsen oder Strychnin. Und man war nach 3 Schlucken ziemlich sicher ein Fall für den Friedhof. Eine klassische Witwenmischung eben. Aber wir leben ja zum Glück im 21. Jahrhundert und heute bringt euch grünes Pulver nicht mehr unter die Erde, sondern macht euch hellwach. Denn unsere Freunde von Holy haben sich mal wieder selbst übertroffen und starten die absolute Matcha-Mania. Also seit Mitte Mai gibt's dort Stoff, der euch so viel Fokus und Energie bringt, dass ihr garantiert nicht wie unser heutiger Held im Dunkeln versagt, sagen wir es mal so, um jetzt nicht zu spoilern. Wobei ihr Holy natürlich nur für legale Aktivitäten nutzt, das ist ja wohl hoffentlich klar. Passend zum Start gibt's gleich 3 mörderisch gute neue Sorten plus einen echten Klassiker. Erstens den Holy Energy Matcha Misaki mit Erdbeere, perfekt für den totalen Fokus. Zweitens den extrem cremigen Holy Milkshake Matcha Latte zur Beruhigung der Nerven, wenn ihr diesen Podcast mal wieder zum Einschlafen hört. Ihr Psychos. Drittens die Holy Hydration Matcha Green Apple Kiwi, ideal, um nach einem anstrengenden Fluchtversuch die Elektrolyte wieder aufzufüllen. Legale Fluchtversuche, gell? Also ich sag's nochmal dazu. Und natürlich bleibt der absolute Fan-Favorite am Start, der Holy Iced Tea Lime Matcha Mint. Ein Tab reicht für stolze 50 Portionen und kostet gerade mal 39,99. Und keine Sorge, das ist kein befristetes Alibi-Angebot. Alle diese Sorten kommen dauerhaft ins Sortiment. Also rüstet eure Vorratsschränke aus, bleibt wachsam und sichert euch den ultimativen Matcha-Kick. Geht auf die Holy-Website und nutzt beim Checkout unbedingt unseren Code MÖRDERISCH. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und ihr könnt das mit Ö und OE schreiben, wie ihr wollt. Also ihr könnt da eigentlich gar nicht versagen. So wie, nicht so wie unser Typ heute im Fall. Wir schreiben das Jahr 1895. Es ist Sommer. Die Welt ist im Wandel. Aber in den Alpen ticken die Uhren noch ein wenig langsamer. Wir befinden uns in Davos. In der Schweiz. Das ist ein Ort, der gerade erst anfängt, sich vom verschlafenen, hinterwäldlerischen Bauernnest zu einem mondänen Kurort zu mausern. Heute tagt hier das Weltwirtschaftsforum. Ja, aber täuscht euch nicht, auch heute ist Davos keine Weltmetropole. Ich hätte mich versucht, in die Gemeindeverwaltung einzulesen, bin aber an den für Österreicher doch recht eigenartigen schweizerischen Organisationsstrukturen gescheitert. Ich glaube, das Dorfzentrum heißt Davos Platz, aber es gibt auch noch ein Davos Dorf, ganz eigenartig. Das ist so, wie manche Orte den Namen, Zusatznamen Bahnhof tragen, so Irrenfritz Bahnhof, ganz komisch. Aber Davos hat heute ein bisschen was über 10.000 Einwohner. Das ist zwar eine größere Gemeinde, aber wie gesagt, keine Weltstadt. Damals, im Jahr 1895, ist der Ort gerade am Aufstreben und die Einwohnerzahl explodiert. Vor wenigen Jahren lebten hier noch knapp 4.000 Menschen. Jetzt sind es schon fast 8.000. Das Dorf hat sich also verdoppelt. Das liegt daran, dass irgendwann behauptet wurde, die Luft sei besonders für Tuberkulosekranke heilsam. Und kleines unnötiges Partywissen, es ist tatsächlich so, dass durch die Höhenlage keine Hausstaubmilben existieren und die Menschen deshalb besser atmen können. Das trifft aber auf jeden Ort ab einer gewissen Seehöhe zu. Wer hätte es gedacht? Naja, und diese Kurgäste in Davos, die wollen unterhalten werden. Es entwickelt sich eine Art Wintersport. Schon bald strömen Gäste aus Deutschland, Russland, den Niederlanden und vor allem Briten in das Bergdorf in der Ostschweiz. Naja, und wo die feine Gesellschaft hinzieht, da braucht es Personal. Hände, die putzen, Wände, die gestrichen werden müssen. Mittendrin einige Gastarbeiter aus dem nahegelegenen Tirol, beziehungsweise aus Welschtirol, das man heute Trentino nennt. Also das Südtirol heute, oder Trentino Südtirol, oder Trentino Alto Adige. Ich bin mir sicher, irgendein Ultranationalist wird sich wieder aufregen, was man in Wahrheit aber auch wurscht sein kann. Hier kreuzen sich die Wege zweier Tiroler Landeskinder, die in der Fremde ihr Auskommen suchen. Auf der einen Seite haben wir Alois Ritz. Ja, der heißt wirklich so. 31 Jahre alt, ledig von Beruf Malergehilfe. Er stammt aus Gries in der Gemeinde Canazei bei Bozen oder eben Welschtirol. Auf der anderen Seite Philomena Venter, eine einfache Zimmermagd. Woher sie genau kommt, ist unklar, aber auch sie hat zumindest Verwandtschaft in Gries bei Bozen. Na, so ein Zufall. Philomena ist übrigens ein wunderschöner Name, wie ich finde. Der war damals sehr weit verbreitet. Der ist griechischen Ursprungs und bedeutet so viel wie die Geliebte. Das gibt uns schon mal eine gewisse Aussicht, auf was da kommen mag. Die beiden sind weit weg von daheim und sind ein bisschen einsam. Und wie das eben so ist, wenn zwei einsame Seelen im Hochgebirge aufeinandertreffen. Es funkt. Aus einem flüchtigen Blick wird ein Gspusi, aus dem Gspusi wird pure Leidenschaft. Die Philomena und der Alois sind nämlich beide dem Genuss alkoholischer Getränke nicht abgeneigt. Und wenn beide getrunken haben, dann geht es meistens richtig zur Sache. Also ich rede jetzt nicht von, oh, wir sind betrunken, wir probieren noch den Geschlechtsakt zu vollziehen, obwohl das bei beiden nicht mehr so richtig funktioniert. Nein, nein, ich weiß natürlich nicht, wovon ich rede. Wenn die beiden betrunken sind, dann geht's richtig ab. Die haben Sex wie die Karnickel, am liebsten an ungewöhnlichen Orten. Und die Philomena mag es ganz gern ein bisschen härter. Also nicht nur ein bisschen Popoklatsch, sondern so richtig mit Schlägen und Würgen. Und nein, derartige Vorlieben sind kein neues Phänomen, ausgelöst durch die moderne ständige Verfügbarkeit von Pornografie. Das gab's nämlich schon immer. Und wie sagen wir bei diesem Podcast immer, solange beide alt genug sind und einverstanden sind, ist es nicht pervers. Der Alois Ritz, den ich aus naheliegenden Gründen auch den Ritzler nenne, und die Philomena lassen's richtig krachen. Doch Philomena, und das ist der Kern unserer heutigen Tragödie, ist nicht ganz ehrlich. Sie merkt, dass der Alois angebissen hat und will sich ihn warm halten. Sie will irgendwann heiraten. Schließlich haben die schon mal Nockert geschmust und das weiß man am Land, dann ist man fix zusammen. Muss also geheiratet werden. Und was macht eine mittellose Zimmermagd am Ende des 19. Jahrhunderts sexier als ein tiefes Dekolleté? Richtig. Geld. Philomena fängt an, dem Alois Geschichten zu erzählen. Ich warte auf eine Erbschaft, sagt sie. Wie groß, will der Alois wissen. Respektabel, sagt sie. Na, von wem? Ah, ja, eine Tante in Gries bei Bozen ist gestorben und da ist noch was zu holen. Und außerdem ist sie ja eigentlich gar keine einfache Magd, sondern eine Partie mit hervorragendem finanziellen Hintergrund. Alois, ein Mann, der sein Lebtag nur den Pinsel für fremde Leute geschwungen hat, spitzt die Ohren, ja auch in der Aussicht, seinen Pinsel bald nur noch bei der Philomena zu schwingen. Ein eigenes Geschäft? Vielleicht mit dem Geld? Ein Leben ohne finanzielle Sorgen? Der Liebeseifer des Malergehilfen wird, sagen wir es mal, massiv monetär beflügelt. Das Wort Heirat fällt nicht nur einmal. Aber am 17. August 1895 bricht Alois Ritz in Davos seine Zelte ab. Er hat eine neue Anstellung in Innsbruck gefunden. Und Philomena, die hält es im fernen Graubünden nun auch nicht mehr aus. Wenn ein Stecher, oder in ihrem Fall der Mann, dem sie den Goldesel vorspielt, in die Tiroler Landeshauptstadt zieht, na dann muss sie hinterher. Einen Monat später, am 21. September, schlägt sie in Innsbruck auf. Alois quartiert seine zukünftige beim Schustermeister Josef Lehner in der Höttinger Au, einem Stadtteil im Westen von Innsbruck, ein. Das Kostgeld beträgt 3 bis 4 Gulden pro Woche. Ja, das sind etwa nach heutigem Geld so 72 Euro. Also im Monat, gerechnet mit 4,5 Wochen, sind so um die 330 Euro. Ja, keine kleine Summe für den Alois. Aber der zahlt. Natürlich, das kann er schon vorstrecken. Seine Braut hat ja das Geld quasi schon auf der Bank. Sie kommt nur gerade nicht dran. Also fast wie diese eine nigerianische Prinzessin, die euch ständig E-Mails schreibt. Während Alois tagtäglich auf der Leiter steht und Wände streicht, führt Philomena in Innsbruck das Leben einer Dame der Gesellschaft. Sie geht keiner Arbeit nach. Naja, wozu denn auch? Sie ist ja schließlich etwas Besseres. Stattdessen lässt sie sich von Alois Reisegeld zustecken. 2-mal fährt sie ins Eisacktal nach Klausen, angeblich um ihre Erbschaftsangelegenheiten endlich juristisch abzuwickeln. In Wahrheit passiert nichts. Und als das Geld vom Alois mal wieder knapp wird, versetzt die gute Philomena klammheimlich ein paar Wertgegenstände aus seinem Besitz im Pfandhaus. Jedes Mal, wenn der Alois sie darauf anspricht, lässt Philomena ihre Reise spielen. Die beiden landen im Bett oder an ungewöhnlichen Orten und schon hat Alois seine Bedenken vergessen. Der Sommer vergeht, der Herbst zieht ins Land und in Alois, der Ritzler Ritz, beginnt ein unangenehmer Verdacht aufzusteigen. Langsam dämmert ihm, das versprochene Geld ist das möglicherweise gar nicht da. Philomena widerspricht vehement. Ja, ja, da gibt's nur einige Details zu regeln, die Gerichte tun nicht weiter und der Notar braucht noch Unterlagen und. Es wird Weihnachten 1895, das Fest der Liebe eigentlich. Doch beim Quartiergeber in der Höttinger Au flattert ein Brief aus Deutsch-Südtirol ein. Abgesandt von einer gewissen Magdalena Schupfer aus Gries bei Bozen. Und diese Magdalena nimmt sich in dem Brief kein Blatt vor den Mund. Philomena Wenter sei eine gemeine Schwindlerin. Man sei nur sehr weitschichtig verwandt. Eine Erbschaft, ein Vermögen, Fehlanzeige, das gibt es nicht. Das lügnerische Frauenzimmer sei arm wie eine Kirchenmaus, heißt es in dem Schreiben. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie einen anständigen Tiroler Handwerksmann ausnutzt. Der Brief ist an den Josef Lehner adressiert, also den Quartiergeber, also den Vermieter von Philomena. Der weiß von der Beziehung zwischen Alois und seiner Mieterin und übergibt das Schreiben an den Alois. Ja, für den bricht natürlich eine Welt zusammen. Die Liebe, die offenbar nur auf monetären Tatsachen basierte und so ein bisschen Schuhe ist dann halt, ne, verschwindet plötzlich wie eine Fata Morgana. Wenn die Philomena kein Geld hat, dann wird er sie sicher nicht heiraten. Alois fühlt sich gefoppt, ausgenutzt, entmannt. Er, der stolze Tiroler Prachtkerl, ist auf eine einfache Dienstmagd hineingefallen, weil er monatelang mit seinem kleinen Welschtiroler gedacht hat. Jetzt gibt es natürlich zwei Optionen. Alois könnte Philomena verzeihen, erkennen, dass die Liebe nicht nur auf Geld basierte und sie trotzdem heiraten. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und das wäre ein ziemlich schlechter Stoff für einen Podcast. Oder er könnte einfach die Beziehung beenden, weil so eine Lebenslüge ist eben ein zu großer Vertrauensbruch. Beides, wie ich finde, sehr zivilisierte Methoden, um mit der Situation umzugehen. Alois entscheidet sich aber für Option Nummer 3. Mord. Er spricht ein Todesurteil. Für diese himmelschreiende Rosttäuscherei muss Philomena sterben. Das Problem beim Alois: als er noch mit seinem kleinen Malermeister gedacht hatte, wirkte er deutlich sortierter. Denn als er auf einmal das einschaltet, was bei ihm als Ersatz für ein primäres Denkorgan gilt, nimmt die Geschichte eine kleine intellektuelle Wendung nach unten. Vielleicht hat auch der Zorn die Gedanken von Alois vernebelt oder bei ihm fährt halt der Lift nicht bis ganz nach oben, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Erste, was der Alois nämlich macht, ist, er kauft sich in Innsbruck ein Stilett, also so einen Stoßdolch, und damit geht er erst einmal ins Wirtshaus. Dort trinkt er sich ordentlich an und fuchtelt mit der Waffe herum und erzählt jedem, der es hören will, dass er damit das Luder, also die liederliche Dame, abstechen wird. Aber niemand nimmt den Alois ernst. Mein Gott, der ist halt angesoffen. Einige Tage später ist Philomena bei Alois in dessen Wohnung zu Gast. Da zieht er plötzlich sein Stilett. Und soll er die jetzt damit umbringen? Faucht er seine Geliebte an. Die ist, wie gesagt, der etwas rustikaleren Gangart im Bett ja nicht abgeneigt. Aber das mit dem Messer ist ihr dann doch zu viel. Sie reagiert prompt. Sie reißt Alois den Dolch aus der Hand, steckt ihn ein und rennt damit zum Vermieter vom Alois, einem Herrn Wilhelm Rizzi. Also alle so geile Namen heute. Und dem übergibt sie eben den Dolch. Der Alois weiß ja nicht, was er redet. Können Sie das bitte in Sicherheit bringen, sodass er nicht mehr drankommt? Der Rizzi tut, wie ihm geheißen. Tja, Mordversuch 1, gescheitert. Man sollte meinen, spätestens hier packt eine Frau ihre Koffer und rennt, so weit sie die Füße tragen. Aber nein, die Dynamik zwischen diesen beiden ist, oh, das kann man schon, glaube ich, als toxische Beziehung bezeichnen. Und so auch noch durchsetzt von einer bizarren, fast schon hörigen Leidenschaft, also auf gegenseitiger Basis irgendwie. Es ist Ende Jänner 1896 und die beiden mieten sich für ein amoröses Abenteuer für 3 Nächte im Gasthaus zum Mondschein ein. Alois hat den Plan, seine Geliebte umzubringen, natürlich nicht aufgegeben. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, können wir uns ja schon noch einige schöne Stunden machen. Also wenn ihr es selber dort damit krachen lassen wollt, das Hotel Mondschein gibt es bis heute günstig gelegen in der Innsbrucker Innenstadt, gleich neben dem Goldenen Dachl. Ganz billig ist die Gaudi aber nicht. Alois hat sich ein Rasiermesser eingesteckt. Sein Plan ist klar. In der Nacht, wenn sie schläft, schneidet er ihr die Kehle durch. Kurz, schnell, sauber, danke, erledigt. Zack, bumm, fertig. Doch als sie da so neben ihm liegt, verlässt ihn der Mut. Er kann sich nicht dazu durchringen. Ihn packt der Zorn auf Philomena und sich selbst. Und dass er es nicht fertig bringt, ihr den Hals durchzuschneiden. Und was macht unser Ritzler stattdessen? Er begeht eine Art neuer Frustübersprungshandlung und rammt der schlafenden Philomena den Ellbogen oder die Faust, da gehen die Berichte auseinander, derart wuchtig in die Rippen, dass seine Geliebte nicht nur wach wird, sondern schmerzerfüllt aufschreit. 5 Tage wird sie im Innsbrucker Spital behandelt. Ob da jetzt wirklich Rippen gebrochen waren, ich weiß es nicht, aber sie dürfte verletzt gewesen sein. Ja, tagelang im Krankenhaus, weil der Geliebte einen fast krankenhausreif geprügelt hat. Ja, das ist der zweite Moment, in dem jede, wirklich jede Frau die Polizei rufen sollte. Nicht so Philomena. Sie sucht weiter seine Nähe. Warum? Ja, die Gerichtsakten, also und auch die Prozessberichterstattung darüber, deutet es später in vornehmer Zurückhaltung an. Es geht um Sex. Ein Teil der späteren Verhandlung wird der Intimitäten halber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil das Ganze wurde als zu pikant angesehen, um es öffentlich, um die Öffentlichkeit damit zu konfrontieren. Die beiden feiern ihre Versöhnung. Und diese Versöhnung sollte nicht im heimischen Bett stattfinden, sondern draußen, im Verborgenen. Die beiden teilten ja eine Vorliebe für den schnellen, intensiven Akt an ungewöhnlichen Orten. Beide planen, diesen Versöhnungsakt am 7. Februar 1896 durchzuführen. Es ist ein bitterkalter Wintertag in Innsbruck. Alois Ritz verlässt seine Arbeitsstelle schon um 12 Uhr mittags. Das Streichen ist ihm zu kalt. Außerdem, naja, hat er ja Großes mit der Philomena vor. Also er will zuerst mit der Philomena bumsen und sie dann umbringen. Die beiden schlendern durch die Kälte in die Riesengasse und suchen eine Auskocherei auf. Das ist so ein kleines Gasthaus, wo man halt so Kleinigkeiten zu essen bekommt. Und dort wärmen sie sich ein bisschen auf. Sie bleiben bis 4 Uhr nachmittags. Es wird gegessen und geredet. Danach ziehen sie weiter in die Branntweinschenke der Anna Hell. Dort bleiben sie bis 8 Uhr abends. 4 Stunden Branntwein, war nicht schlecht. Der Alkohol fließt, die Stimmung kocht, die Hormone melden sich. Zwischenzeitlich hat Alois die Schenke für einen kurzen Abstecher verlassen. Er geht in seine Wohnung und als er in das Gasthaus zurückkehrt, hat er etwas Kaltes in der Manteltasche. Das Rasiermesser. Es ist nach 20 Uhr. Es ist dunkel. Es ist eiskalt. Normalerweise geht man jetzt nach Hause an den warmen Ofen und in die warme Stube. Aber Alois flüstert Philomena etwas ins Ohr. Wie schaut's jetzt aus mit dem stillen Plätzchen? Philomena mit der Aussicht auf Sex an ungewöhnlichen Orten, na, da lässt er sich nicht lange bitten. Die beiden gehen zum städtischen Friedhof. Ja, auch am Friedhof bumsen ist keine Erfindung der Goths der 90er. Wirklich nicht. Genauer gesagt gehen sie in die Nähe des Marmorlagers eines Steinmetzes namens Linzer. Es ist ein finsterer Ort zwischen Grabsteinen und kalten Steinblöcken und perfekt für ein schnelles Schieferstündchen im Stehen. Alois beginnt sie zu berühren. Er fummelt an ihr herum. Philomena, schon deutlich angetrunken, gibt sich ihm hin. Er beginnt sie zu würgen, so wie sie es mag. Er drückt aber immer fester zu. Das ist kein Liebesspiel mehr, das ist ein Mordanschlag. Philomena reißt noch überrascht die Augen auf, bevor sie die Kraft verlässt und zusammensackt. Alois drückt weiter, bis er absolut keinen Widerstand mehr spürt. Sie liegt reglos im gefrorenen Dreck. Alois steht schnaufend über ihr. Er ist sich sicher, sie ist tot. Aber der Malergehilfe ist ein Perfektionist, wenn es ums Morden geht. Um ganz sicher zu gehen, greift er in seine Manteltasche, klappt das Rasiermesser auf, beugt sich über die ohnmächtige Frau und zieht ihr die Klinge quer über den Hals. Er spürt, wie das Blut warm über seine Finger läuft. Er hat sich bei der hektischen Manipulation an der Klinge selbst leicht am linken Zeigefinger verletzt. Das ist etwas, das passiert sehr häufig beim Morden mit Messern. Aber das stört ihn nicht. Die Sache ist erledigt. Das Luder ist tot. Er wirft das Messer ins Dunkel und lässt sie zwischen den Marmorblöcken ausbluten. Alois geht zügig zurück in die Zivilisation. Er sucht die Wohnung seines Landsmannes Luigi Costazza auf. Luigis Geliebte, eine gewisse Philomena Rossi, ja, offenbar war Philomena damals ein sehr beliebter Name, nimmt sich des blutenden Fingers von Alois an und holt Verbandszeug. Während sie ihm den Finger verbindet, plaudert Alois mit gleichgültiger Miene: Ich habe meiner Geliebten gerade den Hals abgeschnitten. Die Leute in der Wohnung lachen. Keiner glaubt ihm. Ein sehr schlechter Scherz nach zu viel Branntwein, denken sie. Nach einer Weile beschließt die kleine Gruppe, noch etwas um die Häuser zu ziehen. Alois, Luigi und Rossi treten hinaus auf die Gasse. Ja, und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir an dem Punkt, wo dieser Fall endgültig in eine Mischung aus Horrorfilm und grotesker Komödie abdriftet. Warum nur kommt mir der Film Braindead in den Sinn? Alois geht auf die Straße und aus dem Dunkeln der Gasse wankt eine Gestalt auf ihn zu. Es ist Philomena. Sie ist nicht tot. Infolge des Würgens war sie nur in eine tiefe Ohnmacht gefallen. Die eisige Kälte hatte sie wieder aufgeweckt. Und was den Schnitt mit dem Rasiermesser angeht, Alois war Bojat, ein Stümper. Er hatte die vordere Muskulatur zwischen Kehlkopf und Zungenbein durchtrennt, am Rand des Schildknorpels abgetrennt von den Gießkannenknorpel freigelegt, wird es später heißen. Aber er hatte im Dunkeln die großen Halsschlagadern verfehlt. Philomena war nicht verblutet. Philomena ist also aufgewacht und in ihrem entrückten, traumatisierten und ziemlich angesoffenen Zustand hat sie die massive Halswunde gar nicht bemerkt. Sie dachte wohl, sie sei nur gestolpert. Sie war zu ihrer Wohnung gewankt, fand die Tür verschlossen vor und lief nun zurück in Richtung Riesengasse, um sich irgendwo aufzunehmen. Naja, und da ist sie eben nun auf ihren Mörder getroffen. Und vor dem steht sie nun. Philomena schaut ihn mit großen Augen an und krächzt mit schwacher, röchelnder Stimme: Was hast du denn mit mir gemacht? Alois Ritz muss in diesem Moment gedacht haben, er sieht ein Gespenst. Der Sensenmann hat die Annahme verweigert. Aber er reagiert blitzschnell, bevor seine Freunde reagieren können. Er spielt den Besorgten. Philomena bittet ihn, ihn in sein Quartier zu begleiten. Sie will ins Warme. Alois nickt: Natürlich, komm mit. Aber er denkt gar nicht daran, sie ins Warme zu bringen. In seinem Kopf rattert es. Also alle beiden Gehirnzellen werden ganz fest aneinander geruppelt, da bin ich mir sicher. Plan A hat also nicht funktioniert. Ha, dann eben Plan B. Er redet ihr gut zu. Er umschmeichelt sie wieder. Und die Philomena, die Frau, der gerade buchstäblich der Hals aufgeschlitzt wurde, trottet brav neben ihm her. Alois lotst sie weg von den beleuchteten Straßen durch die Universitätsstraße in Richtung Dreiheiligen, hinein in die Fabriksallee. Im Volksmund nannte man diese unbeleuchtete Strecke am Kanal auch die Seufzerallee, ein bekannter Ort für heimliche Liebestreffen. Und wieder ist Philomena scheinbar willig, ihm in die Dunkelheit zu folgen. Also die war lebensgefährlich verletzt, aber immer noch so ein bisschen horny, ne? Etwa 40 Schritte von der Straße entfernt kriechen die beiden durch einen Eisenzaun in Richtung des Fabrikkanals. Dort kann man es nämlich besser treiben. Das Wasser rauscht eisig und schwarz. Und wieder schlägt Alois zu. Er packt sie mit beiden Händen und stößt sie mit voller Wucht in Richtung des eiskalten Wassers. Aber Philomena wehrt sich. Sie klammert sich mit beiden Händen an der eiskalten Eisenschiene des Zauns fest. Sie hängt über dem Abgrund, das Wasser unter ihr. Sie beginnt panisch zu schreien, also das, was noch aus ihrer durchschnittenen Kehle herauskommt. Ihre Stimme ist schwach, aber es reicht. Alois bekommt Panik. Wenn sie jemand hört, ja, dann ist er dran. Er lässt von ihr ab. Schon gut, zischt er. Er gibt seinen Plan auf, sie zu ertränken. Die beiden klettern zurück auf die Straße. Philomena versucht jetzt kurz, ihm zu entkommen, also jetzt dürft ihr langsam auffallen, da stimmt was nicht. Aber Alois packt sie, hält sie fest und beginnt wieder auf sie einzureden. Er beschwichtigt sie. Und tatsächlich, sie lässt sich beruhigen. Die Frau, die heute Abend schon fast erwürgt, aufgeschlitzt und ertränkt worden wäre, spaziert weiter mit ihrem Peiniger durch die Nacht. Sie wandern bis nach Pradl, weit aus der Stadt hinaus. 40 Schritte hinter dem letzten Haus von Pradl gibt es nur noch ein freies Feld. Wieder zieht er sie unter einem Vorwand, also er will Sex, abseits der Straße. Ein bisschen im Dunkeln stehen, ein bisschen Zärtlichkeit, trotz allem. Und dann zieht Alois Ritz Plan C aus der Tasche, im wahrsten Sinn des Wortes. Als er sie gerade küssen will, oder er tut so, ballt er seine rechte Hand zur Faust. Und mit der blanken Wut eines Mannes, der einfach zu blöd ist, seine Geliebte umzubringen, schlägt er zu. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Er hämmert seine rechte Faust wie einen Schmiedehammer auf Philomenas Kopf, gezielt gegen die linke Schläfe. Die durch das Würgen, den Blutverlust und den Schock und den Alkohol ohnehin schon völlig ermattete Südtirolerin bricht zusammen. Sie schlägt hart auf dem gefrorenen Ackerboden auf. Alois steht zum dritten Mal an diesem Abend über ihr. Er ist erschöpft. Morden ist anstrengender als Wandstreichen. Er schaut auf sie hinab. Jetzt hat's Gnur, denkt er sich. Jetzt ist's wirklich hin. Da hört er plötzlich das Knirschen von Schritten in der Ferne. Jemand nähert sich im Dunkeln. Alois dreht sich auf dem Absatz um und verschwindet in der Nacht. Für ihn ist die Sache nun endgültig erledigt. Aber Philomena Venter ist, wie es der Volksmund so schön ausdrückte, a zachs Luder. Sie liegt auf dem eiskalten Feld, ihr Kopf brummt, ihr Hals blutet, ihr Körper ist ein einziges Häufchen Elend und Schmerz. Aber sie atmet und sie steht wieder auf. Schwankend wie eine wandelnde Leiche schleppt sie sich den ganzen Weg zurück in die Zivilisation nach Pradl. Irgendwann in der Nacht klopft sie an die Tür des Bäckermeisters Fioresi. Der Bäcker öffnet und traut seinen Augen nicht. Da steht eine Frau, stumm, blutüberströmt, wackelig auf den Beinen. Er bittet sie hinein und erst hier im warmen Licht der Backstube fasst sich Philomena an den Hals. Sie spürt die klaffende Wunde und jetzt erst sieht sie das Blut. Das Adrenalin der letzten Stunden fällt ab und Philomena fällt in Ohnmacht. Bäckermeister Fioresi fackelt nicht lange. Er organisiert ein Fuhrwerk, packt die schwerverletzte Frau auf den Wagen und übergibt sie dann den Ärzten im städtischen Krankenhaus in Innsbruck. Und er alarmiert die Polizei. Die Mediziner trauen ihren Augen kaum. Der Schnitt am Hals ist etwa 5 cm lang und leicht S-förmig gebogen, knapp über der Jochgrube. Eine lebensgefährliche Verletzung, die nur durch unfassbares Glück oder die Inkompetenz von Alois Ritz nicht tödlich endete. Aber die Heilung wird langwierig sein. Um 1 Uhr nachts. Alois Ritz liegt wahrscheinlich gerade im warmen Bett und schläft den Schlaf des Ungerechten, klopft es an seiner Tür. Die Polizei ist da. Er wird verhaftet. Bei den Verhören und der Voruntersuchung macht der Malergehilfe nicht einmal den Versuch einer Ausrede. Warum auch? Er ist ja fast stolz darauf. Ja, er wollte sie töten. Ja, alle drei Male. Und er hätte es auch fast geschafft, wenn dieser verdammte Zufall ihm nicht in die Quere gekommen wäre. Jedes Mal. Ja, das Weib, das hat den Tod doch verdient gehabt, nach diesen ganzen Lügen über die Erbschaft. Na, so a Zachslurder, sagt er immer wieder. 10 Monate später. Es ist der 15. Dezember 1896. Beim KK Landesgericht in Innsbruck beginnt die 4. Schwurgerichtsperiode des Jahres. Unter Vorsitz von Landesgerichtspräsident Baron Sörnig wird der Fall Alois Ritz aufgerufen. Die Anklage lautet auf versuchten Meuchelmord. Der Gerichtssaal ist voll. Die Presse berichtet, allen voran die Innsbrucker Nachrichten. Als das Thema auf die genauen Umstände der Überfälle an den einsamen Orten kommt, auf diese seltsame Abhängigkeitsverhältnisse und das sexuelle Hantieren, das Philomena so gefügig machte, wird der Saal geräumt. Ausschluss der Öffentlichkeit wegen schmutziger Intimitäten. Die feine Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts soll nicht hören, wie dreckig es zwischen dem Malergehilfen und der Zimmermagd zuging. Der dramatischste Moment des Prozesses ist jedoch der Auftritt des Opfers. Philomena Venter wird in den Zeugenstand gerufen. Seit Februar lag sie im Spital. Erst im Oktober wurde sie aus der chirurgischen Abteilung entlassen. Geheilt ist sie aber nicht. Ihr Gießkannenknorpel und ihre Stimmritzen wurden zerschnitten. Sie kann nicht richtig sprechen. Ihre Stimme ist völlig tonlos, nur ein leises, flüsterndes Röcheln. Das kann sie von sich geben und das man maximal auf einen halben Meter Entfernung hört. Damit sie vor den Geschworenen überhaupt aussagen kann, bedienen sich die Ärzte einer Methode, die direkt aus dem Labor von Dr. Frankenstein stammen könnte. Sie wenden Elektrizität an, damals ganz was Feines. In einem medizinischen Akt wird Philomenas Halsmuskulatur mit Schwachstrom elektrisiert, also stimuliert, damit sich die Stimmbänder für den Moment der Befragung künstlich schließen können. Und tatsächlich, unter dem Einfluss des Stroms gelingt es Philomena Venter, vernehmlich an das Gericht zu sprechen. Der Kern der Aussage: Ritz hatte die liebesbedürftige Frau durch sexuelles Hantieren in eine derart entrückte Stimmung versetzt, dass sie seine brutalen Angriffe scheinbar ignorierte. Alois Ritz sitzt während alledem auf der Anklagebank und verzieht keine Miene. Er räumte völlig offen ein, dass er an jenem Abend die feste Absicht gehabt hatte, Venter zu töten, und dass er dies auch geschafft hätte, wenn ihm nicht immer wieder der Zufall und widrige Umstände, wie etwa herannahende Schritte oder Gegenwehr, in die Quere gekommen wären. Tja, wer hätte das geahnt? Er wollte sich dafür rächen, dass die als Dienstmagd mittellose Venter ihm ein großes Vermögen und eine Erbschaft nur vorgelogen hatte, um ihn in eine Ehe zu locken. Er ist geständig, aber er zeigt nicht den Funken eines schlechten Gewissens. Reue, Fehlanzeige. Das lügnerische Luder hat es ja provoziert. Die Geschworenen brauchen dementsprechend nicht allzu lange. Unter Obmannschaft von Buchbindermeister Roman Mössl ziehen sie sich zurück und kommen mit einem einstimmigen Urteil wieder heraus. Schuldig im Sinne der Anklage. Der Gerichtshof verurteilt Alois Ritz zu 18 Jahren schweren Kerkers. Als das Urteil verlesen wird, blickt Ritz stur geradeaus. Die Zeitungen vom nächsten Tag werden schreiben, er habe den Urteilsspruch mit der, Zitat, gleichgültigsten Miene der Welt entgegengenommen. Ein Mann, der 18 Jahre in einem feuchten Kerker verschwindet, weil er nicht akzeptieren wollte, dass Liebe manchmal nicht nur blind macht, sondern auch dumm und pleite. Und was ist mit Philomena Venter passiert? Nun, über sie ist sehr wenig bekannt, nicht einmal ihr richtiges Alter. Das Einzige, was ich finden konnte und was über sie bekannt ist, ist, dass sie später einen Mann namens Francesco Niederstädter heiratete und 1915, also 20 Jahre später, einen gesunden Sohn namens Ernesto zur Welt brachte. Klugschiss zum Schluss. Dass die Zeugin, die Philomena, in dem Zeitungsbericht von 1896 mittelst Hilfe der Elektrizität sprechen konnte, klingt heute fast ein bisschen nach Science Fiction oder ein bisschen nach Foltermethode. Ihr kennt doch sicher wie ich auch diese alten Filme aus psychiatrischen Abteilungen, wo die Leute einfach nur gequält werden. Tatsächlich handelte es sich aber um eine damals hochmoderne medizinische Behandlung, die man ja als Vorläufer der Elektrotherapie bezeichnen könnte, mit viel Augen zudrücken halt. Philomena hatte durch den Schnitt eine sogenannte Lähmungs- oder Traumazyphonie entwickelt oder erlitten. Ihre Stimmbänder waren also beschädigt und die Nerven, die für die Stimmbildung zuständig sind, waren teilweise gelähmt. Also konnte sie nur noch tonlos und flüsternd kommunizieren. Um sie für das Gericht vernehmungsfähig zu machen, wurde die Methode der Kehlkopffaritation oder Galvanisation angewendet. Dabei werden kleine Elektroden entweder außen am Hals oder mittels einer Sonde sogar im Rachenraum eingesetzt. Durch schwache elektrische Impulse wurden die Muskeln des Kehlkopfs künstlich zur Kontraktion angeregt. Und das wiederum half den Stimmbändern, sich weit genug zu schließen, um für die Dauer der Aussage eine lautere, vernehmlichere Stimme zu erzeugen. Ja, und Ende des 19. Jahrhunderts galt Elektrizität als das Allheilmittel für alle neurologischen und muskulären Probleme. Man versuchte buchstäblich lahme Organe durch Stromschläge wieder zum Leben zu erwecken. Tja, und dann gibt's diesen einen Roman namens Frankenstein von Mary Shelley, wo es genau um das geht. Das war deshalb auch wichtig, weil das war eine Frage der Prozessordnung damals. Damit die Geschworenen ein Urteil fällen konnten, musste die Belastungszeugin ihre Aussage so tätigen, dass sie im Protokoll festgehalten und von allen Beteiligten gehört werden konnte. Mikrofone und so gab es eben nicht, also griff man auf diese damals sehr moderne Methode der Elektrizität zurück. Hätte ich ihnen ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Ja, und das war sie, die 116. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf 2 super geheime Extrafolgen und eine gute Nachtgeschichte. Auf Steady könnt ihr den Newsletter abonnieren, kostet nix. Da bekommt ihr Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es die Links zu den Zeitungsberichten von damals. Fotos gibt es nämlich leider keine, weil 1895 war das noch nicht so. Aber ihr bekommt dort auch Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Und wenn ihr noch eine Buchempfehlung zu dem Fall braucht, Mord und Totschlag im alten Tirol, da ist dieser Fall auch noch einmal aufgearbeitet von Peter Rohrecker, ist sehr lustig zu lesen und da stehen wirklich die absurdesten Sachen drinnen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Daniela, Peter, Sandra und Lars für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn und dafür verantwortlich, dass hier die Lichter nicht ausgehen. Noch ein kleiner Hinweis, bitte seid mir nicht böse, wenn euer Name nicht gleich in der ersten Folge oder in der nächsten Folge auftaucht. Ich produziere aktuell wirklich sehr weit vor. Also jetzt sind es, glaube ich, 3 Folgen, die ich vorproduziert habe, damit ich eben Zeit habe für Live-Podcast. Und ich habe auch privat gerade ein bisschen Stress, weil Dinge passieren und es passieren auch für diesen Podcast noch Dinge, über die ich noch nicht reden darf, die aber ziemlich geil sind, aber sehr viel Arbeit erfordern. Ja, es ist alles sehr kompliziert, wie immer. Ihr kennt euch aus. Also besser als ich, vermutlich mit dem Kanon. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann macht's das im besten in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Persönliches Feedback nehme ich natürlich gerne auf Steady oder per E-Mail mösterreichpodcast@gmail.com und schreibt's gerne YouTube-Kommentare, die lese ich nicht, weil da kriegt man davon Hirnschäden. Das kann man beweisen. Ja, wie gesagt, YouTube könnt ihr auch eine Mitgliedschaft machen. Und wenn ihr von diesem ganzen Mord und Totschlag einmal eine Pause braucht, dann hört's doch mal bei Hightech rein, Podcast-Projekt, Kollege Alex und ich, und wir reden über die Technologie-News der Woche und warum Social-Media-Verbote für Kinder zum Beispiel ein Blödsinn sind. Also der Alex ist da eher dafür, ich bin da eher dagegen und dann streiten wir uns wieder und die ganze Zeit geht das so hin und her. Könnt ihr mal reinhören, ist ganz lustig. Die nächste Folge Mörderisches Österreich erscheint natürlich überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Und am besten schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter MOE Podcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen und lustige, schlechte Witze über St. Pölten. In diesem Sinne, versucht bitte, soweit es geht, mit eurem Hirn zu denken und nicht mit euren Genitalien. Danke fürs Zuhören, Bussi und Baba.